Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für Pflegeexamen einfach, dein Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Podcast möchte ich mich heute mit dir mit dem zweiten Teil der demenziellen Erkrankung befassen. Im letzten Podcast haben wir so eine kleine Einführung gemacht und wir haben schon mal über die Alzheimer-Demenz gesprochen. Wenn man sich das jetzt anschaut mit den Demenzen, wie verhalten die sich? Wir haben ja auch über die Formen gesprochen, der unterschiedlichen Ausprägung, leichte, mittelschwere und schwere Demenz. Dann schauen wir uns doch nochmal so die normale Entwicklung eines Menschen an, um zu verstehen, was in der Demenz passiert. Grundsätzlich ist es so, als du geboren wurdest, hast du im ersten Lebensjahr ganz viel dazugelernt. Irgendwas zwischen einem halben Jahr und einem Jahr konntest du dich allein aufsetzen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr ist es eben so, dass wir gelernt haben, einzelne Wörter zu sprechen oder eben auch zu laufen. Manchmal sind wir hingeplumpst, aber wir haben nicht aufgegeben, wir sind immer weitergelaufen. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ist es dann so, dass wir die Blase und den Darm zu kontrollieren können oder das eben dazu gewinnen können. Zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensjahr zum Beispiel, da bist du alleine auf die Toilette gegangen und konntest auch eben das Bad und die Toilette alleine benutzen. Bei dem einen oder bei dem anderen ein bisschen früher und bei dem anderen ein bisschen später ist es eben so, dass wir unsere Kleidung alleine ausgewählt haben. Ganz prägnant wird es irgendwann zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensjahr. Zwischen dem zwölften und dem 24. Lebensjahr ist man geschäftsfähig, mal mehr, mal weniger, kommen immer mehr neue Kompetenzen eben dazu. Und im Erwachsenenalter war es eben so, wir haben das gelernt, komplizierte Arbeiten auszuführen. Wenn man sich die Demenz eben anschaut, läuft einiges eben wieder rückwärts. Wir haben also keinen Erwerb von Fähigkeiten, sondern wir haben einen Verlust von Fähigkeiten. Am Anfang ist es so, wir können keine komplizierten Arbeiten mehr ausführen. Danach schließt sich das an, dass ich mit Geld nicht mehr umgehen kann, weil ich den Wert nicht mehr richtig einschätzen kann. Das passiert dann schon mal, dass wir einfach von demenziell erkrankten Menschen eine große Summe an Geld kriegen, weil es einfach vielleicht auch nur Papier ist. Im Verlauf kommt es dazu, dass man Kleidung nicht mehr gezielt auswählen kann. Das zeigt sich eben darin, dass wenn draußen der Schnee liegt, dass jemand eben barfuß rausgehen möchte und nur leicht bekleidet ist mit einem T-Shirt. Im Verlauf wird es eben so sein, dass ich das Bad und die Toilette nicht mehr ohne Hilfe nutzen kann. Ich kann also Bad und Toilette nicht mehr alleine nutzen und brauche da Unterstützung. Irgendwann kommt es dann im Verlauf leider auch noch dazu, dass es jetzt so ist, dass ich die Kontrolle über meinen Darm und meine Blase verliere und es eben hier zu Inkontinenz kommt. Weiterer Verlauf ist so, die Menschen sprechen sehr wenig, manchmal überhaupt nicht mehr und es wird eben passieren, dass sie nicht mehr gehen können und zum Schluss wird es so sein, dass sie sich noch nicht mal mehr alleine aufsetzen können. Das ist eben der Verlauf von einer normalen Entwicklung, wenn ich Fähigkeiten dazu erwerbe bis ins Erwachsenenalter und eben dann bei einer demenziellen Erkrankung, dass ich jetzt den Verlust von Fähigkeiten tatsächlich erleben werde. Ich möchte mit euch jetzt über die zweithäufigste Demenzform sprechen. Das ist nämlich eine vaskuläre Demenz. Die ist schon gut verbreitet mit einer Prozentzahl von 15 bis 25%. Erkrankungsprozentsatz ist schon eine große Gruppe. Die Symptome der vaskulären Demenz unterscheiden sich vom Alzheimer, weil bei der vaskulären Demenz setzen diese Symptome eben abrupt ein. Beim Alzheimer ist schleichend. Der Verlauf ist hier auch unterschiedlich, weil es ist so, dass die Menschen im Verlauf sehr, sehr lange stabil bleiben und sich dann erst wieder verschlimmern. Auch bei der vaskulären Demenz zu beobachten ist, dass die Symptome eben tatsächlich sich bessern, oder dass die Erkrankung in einem gewissen Punkt einfach stoppt. Symptome, die typisch sind für die vaskuläre Demenz, das ist Verwirrtheit oder eben auch depressive Verstimmungszustände. Die haben auch eine Merkschwäche, aber das betrifft nur das Kurzzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis ist ganz lange nicht betroffen, aber Sie erleben halt eben in gewohnten Situationen, dass es eben dazu kommt, dass sie die Dinge nicht mehr hinkriegen können. Man spricht dann von Versagenszuständen. Desorientiertheit kommt auch dazu. Und im Verlauf wird es so sein, dass normale Unterhaltung oder auch gewohnte Handlungsabläufe, und dazu zählt zum Beispiel Essen oder sich anziehen, die funktionieren am Anfang ohne Probleme, aber später wird es sehr mühsam und auch Menschen mit einer vaskulären Demenz brauchen da Unterstützung. Was ganz typisch eben ist, auch für die vaskuläre Demenz, sind panische Angstreaktionen, Erregungszustände, die zunehmend auftreten können. Und was zu beobachten ist, sind Menschen, die so eine alberne Geschwätzigkeit haben, also die prabbeln den ganzen Tag auf uns ein, immer wieder und immer wieder, ohne Pause. Und viele haben auch so eine Geschäftigkeit, die räumen dann ständig auf oder sie müssen immer puzzeln oder sie müssen immer Mensch ärger dich nicht spielen. Das ist dann tatsächlich eben so, dass es stundenlang geht. Und ich weiß eben von verschiedenen Betreuungskräften, die davon berichtet haben, dass sie sich in ihrer Schicht dann abwechseln, weil man es einfach selber 4 Stunden nicht durchhält. Was oft dazu kommt, ist eine sogenannte altersparanoide Symptomatik. Die haben oft das Gefühl, dass sie verfolgt werden, dass sie ermordet werden sollen. Neurologische Ausfälle kommen leider auch oft dazu. Die haben Lähmung oder auch Sehstörungen, manchmal eben auch Gangstörungen. Bei 20% der Menschen, die betroffen sind von einer vaskulären Demenz, können epileptische Anfälle im Verlauf eben auch dazu kommen. Die Ursachen dieser vaskulären Demenz sind ja natürlich in der Blutversorgung zu sehen. Wir haben hier also zum Beispiel eine Arteriosklerose, die durch diese Verengung, den Umbauprozess, eben die Sauerstoffversorgung im Gehirn etwas minimiert. Ne? Arteriosklerose, erinnere dich, das sind Gefäßverengungen, die Plaques, die sich da eben bilden und engen das eben ein. Und es kann eben im schlimmsten Fall auch zu einem kompletten Verschluss eben kommen. Wenn wir also so einen kompletten Verschluss im Gehirn haben, spricht man ja auch von einem Hirninfarkt. Erinnere dich an den Unterricht, das betroffene Hirngebiet, das geht da eben kaputt und verloren und dann haben wir Ausfälle. Arteriosklerose tritt vorwiegend eben auf bei Menschen, die rauchen, ne, Bluthochdruck haben. Menschen, die an einem Diabetes mellitus eben leiden, vorwiegend Typ 2. Es gibt auch einen kleinen Prozentsatz, wo das eben auch ja, in der DNA schon so ein bisschen vorgegeben ist. Bei der vaskulären Demenz haben wir halt die Problematik, dass das Kleinhirn ganz oft eben mit betroffen ist. Also, oder wenn es mit betroffen ist, fällt hier ja Koordination, Motorik eben aus und auch das Erlernen von neuen Sachen ist nicht mehr möglich. Dadurch sind die eben dann in der Koordination und der Motorik eingeschränkt und brauchen dann eben Unterstützung. Das heißt, dann sehen wir hier Probleme im Gangbild, ne, oder eben auch Probleme beim Anziehen, weil das da nicht mehr alleine möglich ist. Wenn hier die vaskuläre Demenz die Ursache im Hirnstamm ist, dann ist es eben so, dass die Informationen ja jetzt nicht mehr verarbeitet werden können. Wir haben Bewegungsstörungen auf und dann muss man eben gucken, wo tritt jetzt der Hirninfarkt auf? Ist es mehr da, wo das Gedächtnis verankert ist? Dann können die natürlich sich nicht mehr so gut erinnern an Sachen, die passiert sind. Und wir haben hier im Verlauf Schwankungen der Symptome, das hängt tatsächlich davon ab, wie viele Hirnschläge gab es und in welcher Ausprägung. Wenn wir also viele kleine Hirnschläge haben in verschiedenen Arealen im Gehirn, dann haben wir eben auch viele kleine Schäden. Das heißt, das fällt dadurch auf, unsere Patienten sind zeitweise sehr verwirrt, aber dann wirken die auf einmal wieder total klar und können auch eben allen folgen. Wenn es ein großer Hirnschlag ist, dann kann es tatsächlich sein, dass so abrupt ein Bereich ja komplett geschädigt wird. Und das begründet sich auch eben darin, dass diese Demenzform sich so manifestiert mit diesen abrupt auftretenden Symptomen. Eine weitere Form der Demenz, das ist die Lewy-Körperchen-Demenz. Hier sind wir im Prozentsatz von 10 bis 12. Prozent der Demenzerkrankten in Deutschland. Hier ist es auch so, wir haben ein langsames Fortschreiten dieser degenerativen Demenzerkrankung. Die haben auch Gedächtnisstörungen. Nicht zu vergleichen mit der Alzheimer-Demenz, weil hier bei der Lewy-körperlichen Demenz ist es nicht so stark ausgeprägt. Auch die Gedächtnisstörungen laufen hier in Schwankungen ab. Das siehst du darin, dass du einen Patienten hast, vielleicht mit dem kannst du halt an einem Tag noch ein ganz normales Gespräch führen und am nächsten Tag kann er sich an dieses Gespräch überhaupt nicht mehr erinnern oder wirkt tatsächlich so ein bisschen abwesend. Das nennt man eine sogenannte fluktuierende Kognition. Wir haben bei der Lewy-körperlichen Demenz keinen stetigen Verfall des Gehirns. Was sie aber auch haben, sind Wortfindungsstörungen und auch Sprachstörungen. Und was die ganz oft haben, sind Halluzinationen, die auftreten können. Oft sind diese Halluzinationen so lebensnah, dass es dem Patienten nicht mehr möglich ist, wirklich das von der Realität zu unterscheiden. Das ist für sie einfach ganz, ganz schwer möglich. Was noch mit auftreten kann, sind neurologische Symptome, dass man erstmal denkt, oh, guck mal, der Patient hier hat einen Morbus Parkinson. Das ist sehr ähnlich. Die haben ein starkes Zittern, die haben Myoklonien, die Körperhaltung ist eher abnormal, die haben eine Muskelsteifigkeit und die sind auch sehr verlangsamt in den Bewegungen. Leider ist es auch hier oft so, die Menschen mit einer Lewy-körperlichen Demenz, die erleben ganz oft kurzzeitige Bewusstlosigkeit und dadurch kommt es eben auch häufig zu Stürzen. Und es ist auch so, beim Schlaf klappt es eben auch nicht mehr so. Oft wachen die eben einfach auf und die Menschen können das eben gar nicht mehr realisieren. Ist das jetzt der Traum oder lebe ich den jetzt gerade weiter? Das ist ganz, ganz schwierig. Also im Umgang ein bisschen aufpassen. Die haben sehr oft eben Kreislaufstörungen. Wie passiert denn das jetzt hier mit diesem Lewy-Körperchen? Wir haben hier auch Verklumpungen, die sich in den Gehirnzellen eben bilden können. Das sind Eiweiße, aus denen diese Lewy-Körperchen bestehen. Das ist das Alpha-Synuclein und das ist eigentlich ein natürlicher Bestandteil des Gehirns. Die Aufgabe ist noch nicht ganz eindeutig so geklärt, wofür wir das brauchen. Bei der Lewy-Körperchen-Demenz haben wir das Problem, dass hier so kleine Verklumpungen in den Nervenzellen entstehen, aus diesem selben Eiweiß. Und deshalb nennt man das die Lewy-Körperchen. Genau. Problematisch ist, dass diese Verklumpungen leider an den Nervenendigungen sich anhäufen. Und jetzt haben wir auch wieder das Problem, die Reizübertragung ist leider hier gestört. Das heißt, die Nervenzelle ist funktionsunfähig und die wird im Verlauf dann leider absterben. Eine weitere Demenzform ist die frontotemporale Demenz. Das ist die vierthäufigste Demenzform, die wir haben. Bei der frontotemporalen Demenz, da liegt der Altersgipfel ein bisschen weiter vorne, so zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, kann aber auch deutlich früher auftreten. Bei der frontotemporalen Demenz sind die Symptome eben nicht so ganz greifbar. Die sind oft nicht bemerkbar. Die Patienten machen total gewöhnlichen Eindruck, aber im Verlauf ist es so, dass die so Verhaltensauffälligkeiten haben, gerade im Kontakt mit Mitmenschen. Das heißt also, das sind eben die Patienten, die Bewohner, die durch so Fluchen und Schimpfen oder doch sehr deutlich und schlimme Kommentare über anwesende Personen tatsächlich auch auffallen. So die Stimmungskanonen im Endeffekt. Weil sie so laut sind und weil man das eben so mitkriegt und eben kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber es ist eben so, es kippt auch zu Familienangehörigen und das macht eben den Angehörigen oft eben Probleme, weil sie oft Misstrauen haben oder Feindseligkeit gerade gegenüber Familienangehörigen oder engen Freunden. Das ist eben erklärbar damit, dass im Frontallappen übrigens auch ja, die Werte sind, die Normen sind, das ist ja alles weg. Erinnere dich, wir haben vorhin über die Lappen gesprochen. Aber im Frontallappen ist noch was drin, nämlich die Motivation, da haben wir auch drüber gesprochen. Die Patienten mit einer frontotemporalen Demenz, die haben oft eben die Symptome wie Gleichgültigkeit, aber auch so mangelnde Initiative, die bewegen sich eben einfach nicht, weil wofür? In der Anfangsphase tritt das eben vermehrt auf. Danach kommt eben so Zappeln und Ruhelosigkeit dazu. Auch hier haben wir eben eine Geschäftigkeit, die wirklich in ein zwanghaftes Triebverhalten verfällt. Aufräumen, Puzzeln, solche Dinge. Körperpflege, können wir hier sehen, wird komplett eben vernachlässigt. Aber was die Patienten haben, die haben gar keine Krankeneinsicht, weil die fühlen sich komplett gesund und die nehmen das auch überhaupt nicht für bare Münze, was wir erzählen vielleicht. Die fühlen sich gesund und alle anderen beschuldigen sie einfach, dass die Kranken sind. Die Sprache ist eben so, ist weniger spontan. Im Verlauf ist das eben so, die ziehen sich aus Gesprächen zurück, weil doch Wortfindungsstörungen oder so Benennungsstörungen auftreten können. Hier zu beobachten bei der Frontotemporaldemenz ist, die haben ständige Wiederholung eines Wortteils, auf dem sie so hängen bleiben. Und das kann aber eben im Verlauf so schlimm werden, dass die Patienten gar nicht mehr sprechen können, weil die Fähigkeit des Sprechens tatsächlich verloren gegangen ist. Im Gegensatz oder im Vergleich zur Alzheimer-Demenz haben wir hier bei der frontotemporalen Demenz das Phänomen, dass die räumliche und die zeitliche Orientierung, genauso auch eben wie das visuell räumliche, das ist intakt. Das geht nicht verloren. Warum kommt es zur frontotemporalen Demenz oder was ist denn die Ursache? Es passiert eben vorne im Stirn- und im Schläfenbereich. Das heißt, hier gibt es einen Abbau von Nervenzellen. Und hier ist es eben so, was man hier sehen kann, sind solche Einschlusskörper, die hier auftreten und eben damit auch so aufgeblähte Nervenzellen. Diese Veränderung, die wir haben, dieser zusätzlichen Einschlusskörper oder eben auch diese aufgeblähten Nervenzellen, die nennt man auch als PIC-Körper oder PIC-Zellen. Genau. Das ist eben so das, was eben auffällt. Wir haben hier eine Symptomatik im Frontallappen. Wenn da eine Störung ist der Nervenzellen, dass das soziale Bewusstsein eben weg ist, Motivation, Planung und auch mein eigener Charakter ist dahinterlegt und das wird sich eben einfach verändern. Dann haben wir noch eine Form, das sind die sekundären Demenzen, die unterscheiden sich einfach dahingehend, weil es meistens eben Vorerkrankungen sind. Wir haben hier Tumore oder Schädel-Hirn-Verletzungen. Aber auch Intoxikation, Alkohol, Tablettenmissbrauch führen eben dazu, dass Schäden im Gehirn entstehen, aus denen sich dann eben eine Demenz entwickeln können. Ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, auch Stoffwechselstörungen, Infektionskrankheiten, ne, Hirnhautentzündung, Mangelzustände, die können eben dazu führen, dass eben Demenz ausgelöst wird. Der Unterschied eben zu den anderen Demenzformen ist, dass wenn die sekundäre Demenz relativ früh behandelt wird, dann kann das tatsächlich eben noch stoppen oder man nicht richtig geheilt, aber die Symptome sind eben tatsächlich weg. Ein Teil oder nicht ein Teil, eine Form der sekundären Form ist das Korsakoff-Syndrom. Beim Korsakoff-Syndrom ist es eben so, dass es Menschen sind, die einen erheblichen Alkoholkonsum haben. Das Korsakoff-Syndrom entsteht aber nicht nur nach Alkoholmissbrauch, sondern eben auch infolge eines Hirntumors oder eben auch tatsächlich bei Hirnverletzungen kann es dazu kommen. Beim Korsakoff-Syndrom unterscheidet sich der Beginn. Die Menschen sind krank, die haben eine Krankheit mit hohem Fieber. Oft ist es so, dass die Menschen in dieser Krankheitsphase tatsächlich Fantasien und Gedächtnisstörungen haben. Nach einigen Tagen ist das Fieber auf einmal weg, aber diese irreparablen Schäden, die bleiben eben zurück. Das heißt, jetzt fängt schon an, dass der Erkrankte sich jetzt nicht mehr erinnern kann an Ereignisse, die auch nur kurz zurückliegen. Was die für eine Fähigkeit haben, ist, die machen eine sogenannte Konfabulation. Das heißt also, diese Gedächtnislücken, die auftreten, die werden durch frei erfundene Geschichten aufgefüllt, sodass sich die Erzählung gar nicht so abstrus anhört, sondern eher so, als wäre es wirklich so passiert. Beim Korsakoff-Syndrom kommt noch was dazu. Oft ist es eben so, dass verschiedene Objekte als falsch empfunden sind oder nicht als falsch sind und vom Patienten aber als wahr empfunden werden. Ne? Das ist dieses, ich erfinde meine Geschichte neu. Das ist ein bisschen schwierig, weil die können das nicht mehr auseinanderhalten. Die Erinnerungen aus früherer Zeit, die sind da. Das ist gar keine Probleme, da haben die keine Probleme, das abzurufen. Wir haben aber auch hier eine räumliche und zeitliche Desorientiertheit, die auftritt. Genau, das heißt, auch hier haben wir wieder Patienten, die an einem Ort leben, in einer Zeit, die überhaupt nicht zur Realität passen. Und wir haben hier auch eine Veränderung der Emotionalität. Patienten mit einem Korsakow-Syndrom sind oft distanzlos oder sehr unangemessen heiter, auch in Situationen, wo es überhaupt nicht angebracht ist. Das ist dann doch auch eben auffällig, wenn einer sehr traurig ist, zum Beispiel, weil der Ehepartner verstorben ist, sind schon Menschen mit Korsakow-Syndrom eben dann auch vielleicht sehr heiter und machen sich lustig. Das ist oft eine Problematik ebenso im Miteinander. Die Ursachen sind natürlich unter anderem hoher Alkoholkonsum. Und das ist ein Problem, wer sich nur von Alkohol eben ernährt. Der hat zwar genügend Kalorien, aber wir haben hier einen Thiaminmangel, der vorliegt. Die Ernährung ist also nicht ausgewogen und dadurch kommt es eben dazu, dass die Nerven nicht mehr so gut arbeiten können. Das heißt also, wir brauchen Thiamin, weil es sich halt einfach in den Zellwänden der Nervenstränge befindet. Und die können einfach, die sorgen dafür, dass Nervenimpulse weitergegeben wird. Genau, und deshalb haben die Menschen mit einem Korsakow-Syndrom eben dann auch tatsächlich Gedächtnisstörungen, die wir haben können. Beim Korsakow-Syndrom haben wir tatsächlich als erstes den Abbau im Hippocampus. Und der Hippocampus, erinnere dich, das ist dafür zuständig, ne, die Informationen abzuspeichern, vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis eben weiterzugehen. Das heißt, wenn der geschädigt wird, dann ist es tatsächlich so, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr abrufbar ist. Also Ereignisse, die kurz zurückliegen, sind weg oder nur bruchteilhaft da. Und die werden das einfach ausfüllen mit neuen Geschichten. Und neue Ereignisse, auch wenn sie vielleicht dazu passen würden, im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden zu können, das ist nicht mehr möglich. Und das sehen wir dann eben einfach auch bei den Patienten. Das war ein kurzer Einblick der unterschiedlichen Formen der Demenzen. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen, die Symptome auseinanderzuhalten und deine Patienten und Pflegeempfänger gut einschätzen zu können. Jeder hat unterschiedliche Symptomatiken, weil er an unterschiedlichen Stellen im Gehirn eben einen degenerativen Prozess hat. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen und vielleicht hast du Lust, in den anderen Podcast noch reinzuhören. Da freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.